Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Wir schauen zurück auf den großen Preis von Italien in Monza. Und der hat es wirklich in sich. Es war ein unerwartet gutes Wochenende für Ferrari, ein unerwartet schlechtes für Red Bull und fast schon erwartbar der nächste McLaren-Patzer im Kampf um die Fahrer-WM. In der Konstrukteurswertung sind sie super dabei und die knappsten Top 6 in der F1-Geschichte im Qualifying und noch ganz viel mehr. Also Leclerc mit den besonderen Momenten dieses Jahr, Monaco gewonnen, Monza gewonnen, als Ferrari-Fahrer und Monegasse wahrscheinlich das Nonplusultra und seine bisher in der Hinsicht beste Saison. Und Ferrari ist voll im Kampf um die Konstrukteursweltmeisterschaft dabei. Mit der Fahrer-WM haben sie wahrscheinlich nicht mehr so richtig was zu tun. Red Bull ist angeschlagen. McLaren analysieren wir einmal ganz genau. Was ist bei Norris schiefgelaufen? Warum ist Piastri ein eiskalter Hund und war er zu eigensinnig? Oder hat er alles zurecht gemacht, so wie er es gemacht hat? Wir schauen natürlich auch darauf, was Franco Colapinto, der neue Fahrer bei Williams, gemacht hat. Der ist in dem ganzen Getöse so ein bisschen untergegangen. Top Einstandswochenende von ihm. Wir schauen auf die Sperre von Kevin Magnussen in Baku, weil er ja wieder übers Ziel hinausgeschossen ist im Rennen. Und da gab es ja dann auch noch den Kameraden Andrea Kimi Antonelli. Und jetzt, bevor es viel zu lang wird, Dave, ich glaube, wir legen los, oder?
Ja, unbedingt, sonst haben wir die ganze Folge schon vor dem Intro durchgekaut. Yes. Let's go! Jo, und bevor wir jetzt so richtig einsteigen, ihr habt schon gemerkt, das wird wieder eine richtig volle Episode.
Vollgepackt, ja.
Ganz kurz, ein winziger Satz. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wenn ihr das unterstützen möchtet, liked doch bitte einfach das Video, schreibt uns eine Rätsel, wenn ihr den Podcast hört, kommentiert drunter. All das hilft uns, all das hilft dem Algorithmus. Google honoriert das. Und ja, ihr helft uns damit. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich würde gern zwei Sachen noch sagen.
Oh ja.
Ganz kurze Geschichte, ich war letztes Wochenende mit der Familie beim Rest der Familie in Erding unterwegs und habe da per Zufall am Erdinger Herbstfest oder auf dem Rückweg davon einen Typen getroffen, der mich angesprochen hat, ob ich denn einen Formel-1-Kanal hätte und im Kreis fahren und so. Ich war einigermaßen perplex, ich habe gar nicht nach deinem Namen gefragt, es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe dir auf jeden Fall ein paar Aufkleber in die Hand gedrückt, ich hoffe, die hältst du in Ehren und ja, ganz lieben Gruß. Finde ich super, wie wirklich unsere Community hier von der Online-Welt in die reale Welt immer weiter überschwappt. Das war sehr unerwartet. Ich hoffe, du hörst die Folge. Ich hoffe, du hattest mächtig Spaß beim Formel 1 Grand Prix in Italien, in Monza. Und ich bin mir sicher, all unsere glühenden Ferrari-Fans, die wir in der Community haben, die kamen so richtig auf ihre Kosten.
Ja.
Wir haben ja hier auf YouTube immer ganz fleißig einige Ferrari-Fans. Wir haben auf Instagram drüben auch einige. Super geil, oder? Ich hoffe, ihr habt das richtig genossen, den Ferrari-Sieg. Ich trage heute wieder das Cavallino Rampante auf der Brust aus Gründen und über die Gründe, da sprechen wir jetzt ganz ausführlich, Sebastian.
Ja, so sieht's aus und ich war, glaube ich, wie viele überrascht. Also wir haben ja auch schon in der Vorschau gesagt, das ist ja kein Geheimnis, dass Ferrari an der Ehre gepackt ist, wie jedes Jahr in Monza und da mit einer speziellen Spezifikation natürlich in die Startaufstellung reinfährt und wie sie es gemacht haben, unfassbar. Qualifying Leclerc hat auch schon wieder aufgezaubert, ist wieder der Qualifier gewesen, für den er ja bekannt ist. Also einfach jemand, der eine schnelle Runde in den Asphalt brennen kann und genau zur richtigen Zeit. Und da hat sich schon angedeutet, also da könnte was gehen, aber dass dann doch so viel gegangen ist und auch Carlos Sainz hat ja eine gute Figur gemacht, das war dann doch einigermaßen überraschend und einerseits natürlich in der blitzsauberen Leistung von Charles Leclerc geschuldet, aber andererseits natürlich auch im taktischen, ich will nicht unbedingt sagen Geniestreich, aber man kann es eigentlich schon so betiteln. Ein-Stop-Strategie bei Leclerc, das war schon vom Feinsten, würde ich sagen. Das hat schon Spaß gemacht.
Ich will ja nichts sagen, aber wenn wir gar nicht so weit in die Vergangenheit gucken, Ferrari wurde ja in den letzten Jahren oft dafür belächelt, für ihre strategischen Entscheidungen.
Ja.
Und der Reifenverschleiß war über lange Zeit ein großes Thema. Beide Dinge kamen jetzt hier zusammen, aber im positiven Sinne. Also die haben beide Schwächen tatsächlich offensichtlich ausgemerzt mittlerweile. Ja, der Reifen hat, glaube ich, länger gehalten als bei fast allen anderen. Da müssen wir mal genauer drauf gucken. Strategie, die sind mutig, die trauen sich was und es geht auf. Das war jetzt schon das zweite Rennen in Folge, auch in Sandford.
Genau.
War die Ferrari-Strategie ja auch schon ein bisschen außer der Reihe und sie haben es hinbekommen.
Und damals natürlich, also was heißt damals, am vergangenen, vorletzten Wochenende, ja, war es halt noch nicht ganz so erfolgreich, weil der Ferrari da verhältnismäßig so gut gegangen ist wie jetzt in Monza. Da hat er ja, ja, richtig gut performt. Aber dieses Mal richtig gut und was man gleich sagen kann, wir kommen noch später zu McLaren ein bisschen ausführlicher, aber unter anderem Oscar Piastri, aber auch Lando Norris, die haben sich ausgiebigst im Rennen darüber beschwert, dass der linke Vorderreifen sehr schnell abgebaut hat und ja, bei denen war es einfach nicht möglich, eine Einstopp-Strategie zu machen. Sie hätten vielleicht im Nachhinein es ausprobieren können, aber es war, da waren sich alle bei McLaren einig, die aus Rennsicht, während des Rennens, aus der Sicht einfach die bessere Entscheidung. Und wenn es das Auto nicht hergibt, bei Ferrari war es der Fall. Das Auto hat es anscheinend hergegeben. Die haben natürlich auch weniger zu verlieren und haben natürlich alles auf eine Karte gesetzt, um mit aller Gewalt zu gewinnen. Und dann haben sie es natürlich auch geschafft. Ich muss sagen, das Ende dann, wie dieser Boxenfunk von Leclerc. Ich meine, Sainz.
Episch, oder?
Und Leclerc sprechen ja beide, also ich bin jetzt niemand, der wirklich Italienisch gut kann, ja, ein paar Fetzen verstehe ich, weil ich Spanisch sprechen kann, aber wirklich, die sprechen das super, ja, und dann mit der Emotion noch dazu und gerade halt aus Sicht von Leclerc, zwei Rennen dieses Jahr gewonnen, die zwei, wahrscheinlich für ihn zwei wichtigsten, mit Sicherheit die zwei wichtigsten, also sein Heim Grand Prix in Monaco und dann eben jetzt hier den Heim Grand Prix für Ferrari. Schöner geht's nicht. Und wenn du dann siehst, wie die ganzen Fans auf die Strecke strömen und wie dann plötzlich eine Menschenmeer, egal wo du hinsiehst, überall Ferrari-Flaggen, die Leute singen die Nationalhymne mit, das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Traumhaft.
Ja, komplette Ekstase. Also absolut epische Bilder. Wirklich, es ist ja jedes Jahr in Monza wirklich dann ein Menschenmeer und ja, Ferrari-Fahnen, wohin man guckt. Aber natürlich, wenn Ferrari gewinnt, ist nochmal so richtig Gänsehautstimmung drin. Und das war, ja, super, super toll anzuschauen. Ich glaube, das ist wirklich genauso einmalig, wie Ferrari in der Formel 1 einfach ist, von der Stellung her. Genauso einmalig ist Monza im Rennkalender auch. Und ja, bitte, bitte, muss natürlich unbedingt erhalten bleiben. Es gibt da ja immer wieder mal zumindest den ein oder anderen Denkanstoß, dass die Strecke doch bitte erneuert werden möge, damit sie auch, ja, modern bleibt. Und das haben sie jetzt gemacht. Ich hoffe, da ist jetzt auf einige Jahre wieder ein bisschen Ruhe im Kessel und die Tifosi mögen doch bitte weiterhin so voller Leidenschaft und Euphorie, ja, ihre Mannen, ihre Mannschaft da anfeuern. Das war toll anzuschauen und wir stellen uns natürlich die Frage jetzt und deswegen haben wir die Episode auch so betitelt, hat Charles Leclerc das, was Lando Norris fehlt? Und du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, es lag auch am Auto, dass die Einstoppstrategie gut funktioniert hat, aber Lando Norris hat auch wirklich, nicht Lando Norris, Charles Leclerc, so rum. Charles Leclerc hat natürlich auch seinen Fahrstil angepasst. Ja. Er hat ganz besonders von, seit dem ersten Boxenstopp und seit seinem einzigen Boxenstopp dann die Reifen dermaßen geschont. Er ist wirklich super, super sauber gefahren jedes Mal. Er hat nach jeder Schikane erstmal wirklich das Auto gerade gestellt, bevor er richtig beschleunigt hat, um die Hinterreifen nicht zu sehr ranzunehmen. Auch in der Parabolika ist er nicht immer volle Kanüle gefahren, um eben den linken Vorderreifen zu schonen, der bei den anderen eben eingegangen ist. Also das war auch fahrerisch eine ganz, ganz große Leistung. Und naja, die fahrerische Leistung und das Auto zusammen haben dann dafür gesorgt, dass es sehr, sehr knapp gereicht hat. Also Oscar Piastri war ja wirklich knapp dran, ein, zwei Runden länger noch und dann hätte es wahrscheinlich geklappt. Aber das ist so ein Ding, das ist McLaren dieses Jahr schon öfter passiert. Die haben 3, 4 Rennen verloren, wo man dann sagt im Nachhinein, ja, wäre es noch 1, 2 Runden länger gegangen, dann hätten wir den Sieg geholt. Ja, die Rennen gehen, aber solange wie sie nun mal gehen, das weiß man vorher.
Bereich, in dem Bereich ist Ferrari tatsächlich gerade so ein bisschen unterwegs. Erinnern mich so ein bisschen an die Schumacher-Ära mit Ross Brawn auch, mit den genialen Taktiken, wo Schumacher die einfach perfekt umgesetzt hat und Ross Brawn hat sich dann eben mit seinem Team auskalkuliert, was man machen sollte und Schumacher hat es auf den Punkt, auf die Strecke gebracht, geklärt. Ist jetzt kein Fahrer, der auf dem Level Schumacher ist, zumindest noch nicht, aber er schafft es punktuell über das eine oder andere Rennen, sowas dann tatsächlich umzusetzen. Wenn er das wirklich dauerhaft schafft, dann ist er wirklich einer der ganz Großen. Er kann auch wirklich vieles gehen, wenn dann mal das Auto auch über die ganze Saison natürlich das Ganze hergibt. Und das war schon toll mit anzuschauen, also definitiv. Und eine Sache ist auch noch ganz wichtig, wo er natürlich ein bisschen Glück hatte, war der McLaren-Zweikampf. Wir werden später auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber Piastri aus meiner Sicht hat wirklich die absolute Hauptrolle in diesem Rennen gespielt. Der hat beim Start den Russell rausgedrückt, so ein bisschen. Der, wir erinnern uns, Tisch musste ja dann weit gehen und hat dann ein paar Plätze verloren. Und ein paar Minuten später hat er sich dann sein Team geschnappt, hat ihn da ja ganz eiskalt erwischt, hat ihn auch mit so einem ganz klinisch-chirurgischen Manöver überholt. Also da glaubt man manchmal, der hat schon für den Weltmeistertitel und ist also fast wie Verstappen, aber halt einfach viel kalkulierter sogar noch. Also Piastri ist fast schon beängstigend in der Form, in der er sich befindet und ist seine zweite Saison. Aber was das auch natürlich zur Folge hatte, durch dieses Überholmanöver hat Norris dann so viel Schwung verloren auf die nächste Gerade, dass Leclerc ihn kassiert hatte. Und damit hat Piastri aus meiner Sicht, obwohl er das Rennen nicht gewonnen hat und am Ende dann nicht ganz oben stand, eigentlich, wie gesagt, die Hauptrolle gespielt und Leclerc so ein bisschen den Sieg auch ermöglicht und seinen eigenen ironischerweise verspielt, wegen dass sich vielleicht auch anders hätte noch holen können. Ja, also gibt noch viel zu aufzuarbeiten bei der ganzen Geschichte, aber ja, das ist die Story so ein bisschen.
War auf jeden Fall ein Highlight, also du hast es schon angesprochen, die erste halbe Runde von Oscar Piastri war wirklich absolute Meisterklasse, ein Hochgenuss tatsächlich. Mit allen möglichen Folgen, die das so hat. Wir können ja mal kurz drauf eingehen. Dieses Duell der beiden McLaren-Piloten war tatsächlich Anlass genug für Will Buxton ausgerechnet. Will Buxton, der tatsächlich dann Journalist ist natürlich in der Formel 1-Übertragung, also in der Formel 1-eigenen Übertragung, meistens der Hauptmoderator ist, und er hat sich da wirklich zu einer ganz emotionalen Monolog aufgeschwungen in der Post-Race-Show und hat seinen Unmut geäußert, warum man denn bei McLaren keine Stallorder zugunsten von Lando Norris irgendwie ausspricht. Er hat die Chancen auf die WM und man weiß nicht, wie oft man so eine Chance auf die WM bekommt, auf die Fahrer-WM, spielt er natürlich an. Da hat er natürlich grundsätzlich schon recht, und diese Chance, wenn sie sich einem bietet, sollte man sie beim Schopfe packen. So war jetzt sein Grundtenor, ja. Und er hat sich da wirklich richtig echauffiert, richtig in Rage geredet, schon fast. Und er hat dann noch hinten betont, naja, das ist gar nicht, weil ich Brite bin und ich will jetzt gar nicht Lando Norris als Briten da großartig pushen, aber er versteht einfach nicht, warum McLaren da, ich sag mal so, offen damit umgeht. Ich habe aber eine Vorstellung, warum die das so machen.
Ja,
für die Mannschaft ist natürlich der Konstrukteurstitel deutlich wichtiger, und in welcher Reihenfolge die zwei ins Ziel kommen, spielt da halt keine Rolle. Die Punkte, die sie halt holen, holen sie, egal in welcher Reihenfolge. Also sofern sie natürlich hintereinander liegen auf der Strecke. Und auch für alle Mitarbeiter, die Boni, die ihnen ausgezahlt werden im Fall einer Weltmeisterschaft, gibt es in der Regel auch wirklich nur, wenn sie den Konstrukteurstitel holen. Also für die Mannschaft, für alle Mitarbeiter bei McLaren ist natürlich der Konstrukteurstitel viel, viel wichtiger. Fahrertitel ist natürlich dann, naja, für die öffentliche Wahrnehmung eher so das größere Thema. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, sie spielen auf allen Hochzeiten so oder so noch. Und ich denke, Zak Brown, der Teamchef von McLaren, ist ja wirklich Racer durch und durch. Er fährt auch selbst Rennen, er hat unzählige Supersportwagen irgendwie bei sich in der Garage rumstehen. Also der ist total besessen vom Racing. Und ich glaube schon, dass sein Credo auch definitiv ist, wir lassen die einfach gegeneinander fahren. Und wir haben jetzt zum ersten Mal am Funk in diesem Rennen in Monza was von Papaya Rules gehört. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
Ja, Papaya Rules, also Papaya-Regeln. Papaya ist ja das offiziell die Bezeichnung für die Orangefarbe des Teams bei McLaren. Und die hatten in dem Rennen dann gesagt, zu Lando Norris, du darfst gegen Oscar racen. Das heißt also, er darf ihn attackieren. Es gelten die Papaya-Regeln, also die Papaya Rules. Und man kann sich schon denken, was das heißt. Also
er hat es dann noch gesagt.
Ja.
Er hat es tatsächlich gesagt. Also sie dürfen wirklich hart und fair fahren, solange sie sich dabei nicht berühren und halt nicht ausfallen. Und im Prinzip genauso, wie Oscar Piastri das dann halt gemacht hat bei seinem großartigen Manöver. Das kam wirklich unerwartet. Da hat er Lando Norris eiskalt erwischt und er hat es halt komplett humorlos durchgezogen. Ne? Und
sehr
sauber.
Ja, genau.
Fair. Er hatte jederzeit, zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle über sein Auto. Er hat genug Raum gelassen, dass Lando Norris da nicht irgendwie, in Verlegenheit kommt. Klar, er hat Schwung verloren und wurde dann von Leclerc überholt, du hast es schon gesagt. Und ja, er zeigt sich schon ein bisschen der Unterschied zwischen den beiden McLaren-Piloten. Ich denke, und jetzt kommen wir mal auf die Ausgangsfrage zurück, was hat Charles Leclerc mehr gefragt, was Lando Norris nicht hat? Und Oscar Piastri scheinbar genauso. Es ist diese Kaltschnäuzigkeit, ne? Einfach eiskalt zuschlagen, wenn sich die Chance bietet. Das gelingt dem Lando Norris einfach noch zu selten in Rennsituationen, meiner Meinung nach. Ne?
Ich glaube, das ist das ähnlich. Letztes Jahr haben sich ja Sainz und Leclerc so hart bekriegt, glaube ich, alle, die das gesehen haben, aus dem Stuhl gesprungen sind. Man hat da eigentlich nur darauf gewartet, dass die sich gegenseitig abschießen. Ja. Aber die haben anscheinend auch die Papaya-Rules schon damals in sich drin gehabt, denn die haben sich nicht berührt, die haben das super fair gemacht, aber ultra hart, also wirklich genau an der Grenze. Und Leclerc hat sich durchgesetzt gegen Sainz. Also der hat
Sainz war auf dem Podium. Leclerc hat verloren tatsächlich letztes Jahr.
Aber zwischendurch, also es war immer so ein Auf und Ab und einmal war der eine vorbei. Ja. Ja, stimmt. Aber insgesamt ist Leclerc aber in der WM schon eine ganze Ecke vor Sainz und über die Jahre hat er sich da auch als die Nummer 1 so ein bisschen durchgesetzt. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Und da ist Norris gerade, auch wenn er in der WM noch davor ist, noch vor Piastri, nicht ganz so unangefochten. Denn hat das Team, und da gibt es ja auch große Diskussionen, gerade auch in Social Media, auch bestimmt bei euch, hat das Team ja auch vor einigen Jahren gesagt, hey, also in Ungarn, um konkret zu sein, lass doch den Oscar vorbei. Das hatten wir auch schon, du wirst ihn noch brauchen in der Saison. Und jetzt fragt man sich natürlich, aber ab wann wird er denn gebraucht? Weil aktuell scheint es ja noch nicht so wirklich so zu laufen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hatte. Weil das Zitat damals hätte man ja so interpretieren können, naja, der wird dann irgendwann für dich fahren, wenn es soweit sein sollte. Bisher ist noch nicht soweit.
Oscar Piastri wurde ja gefragt nach dem Rennen, inwiefern er Lando Norris denn im Fall der Fälle im WM-Kampf unterstützen würde. Weißt du, was er geantwortet hat? Sag's zwei uns. Worte, no comment. Das war seine Antwort drauf.
Ja, das ist halt schon abgezockt. Ne? Also es ist Wahnsinn, der ist so jung und der setzt sich nicht in die Nesseln, er sagt nichts Fieses, aber er sagt jetzt auch nichts, er ist wirklich so wie so ein Fisch, der einem durch die Hände glitscht und weiß ganz genau, was er zu tun hat auf der Strecke und auch daneben. Und wie er angefangen hat, wir haben uns ja auch vor einem halben oder einem Jahr, aber das locker, haben wir uns auch darüber unterhalten, wie alle, die ihm nahestehen, auch gesagt haben, hey, der ist so ruhig, wenn er selbst am Wochenende startet und es nicht so gut läuft, der bleibt ruhig, der arbeitet dran und über das Wochenende schafft das einfach, dann das Auto auf Niveau zu bringen oder halt sich auf Niveau zu bringen mit dem Auto zusammen, dass er dann halt einfach konkurrenzfähig ist. Ja. Und das ist irre. Und er ist der Fahrer, der in den letzten 6 oder 7, sind es glaube ich inzwischen schon Rennen, die meisten Punkte gesammelt hat. Also stand jetzt die letzten paar Rennen, wäre er der Spitzenreiter in der WM, wenn man die isoliert sieht. Also das sagt auch schon einiges aus.
Zu Recht. Einen winzigen Aspekt noch, bevor wir dann noch zu weiteren Highlights kommen, sonst geht uns ja wirklich die Zeit aus. Zu dieser ganzen Stallorder-Geschichte bei McLaren. Man darf ja nicht vergessen, Oscar Piastri hat einen sehr erfahrenen Manager an seiner Seite. Das ist kein geringer als Mark Webber. Und Mark Webber hat ja so, seine eigenen Erfahrungen machen dürfen. Wie das ist mit einer Stallorder, Multi-21 und so weiter, wenn ihr euch an den, Miniskandal noch erinnert. Also Mark Webber ist in seiner Zeit bei Red Bull ja gegen Sebastian Vettel gefahren und wurde das ein oder andere Mal durchaus vorgeführt vom Deutschen. Der hat sich nämlich da überhaupt keine Regeln gehalten, der war brutal egoistisch. Ich könnte mir vorstellen, dass Mark Webber jetzt seinerseits versucht bei Oscar Piastri
dieses Mindset.
Diese Samen da ein bisschen einzupflanzen, dass der sich bloß nicht unterkriegen lassen darf und wirklich mit ausgefahrenen Ellenbogen und hellwach immer unterwegs sein muss. Könnte auch ein wichtiger Aspekt sein. Aber,
ich mache noch zwei Worte dazu. Also das ist genau das, was Verstappen ja auch so kontrovers, aber auch so stark macht. Der Jos Verstappen, sein Vater, hat ihm das mehr oder weniger eingeprügelt, schon von klein auf, so Rücksichtslosigkeit.
Wahrscheinlich sogar im wahrsten Sinne,
Rücksichtslosigkeit, absolut kompromissloses Racing bis an der Grenze zur Illegalität teilweise. Also und es hat ihn ja auch erfolgreich gemacht. Wir wissen ja auch, Michael Schumacher hat ja auch sehr viele kontroverse Manöver gebracht. Im Endeffekt, klar, das wird auch bis heute in den YouTube-Kommentarspalten teilweise auch noch thematisiert. Aber die Zahlen, die lügen halt dann auch nicht. Ne? Er hat halt damit auch sehr viel Erfolg gehabt. Und ein Wort noch zu den Konstrukteursboni. Ich habe so das Gefühl, McLaren hat zumindest mal so von auf der obersten Ebene eine Strategie, die einfach weit über diese Saison hinaus zielt. Wenn die ihre Boni bekommen, dann ist es wahrscheinlich auch einfacher, die alle zu halten. Also mehr Geld, Zufriedenheit. Wir haben zusammen den Konstrukteurstitel gewonnen. Und das so oder so wahrscheinlicher, als den Fahrer-WM-Titel zu gewinnen in der aktuellen Situation, egal ob man jetzt Norris unterstützt oder nicht. Ja, und natürlich, was die Fahrer-Teamhygiene angeht, in der Chemie zwischen den beiden, wenn man die jetzt, wenn man den Piastri jetzt künstlich nach unten halten würde, der würde natürlich Frust schieben. Das ist halt das Problem, wenn du zwei so starke Fahrer hast. Und du kannst dann, Norris kann sich jetzt eigentlich nur selber was vorwerfen, weil das Team hat ihn ja eigentlich aktiv irgendwie eingebremst. Ja, die haben halt jetzt auch nicht gesagt, dass der Piastri ihm helfen soll. Aber Norris kann eigentlich nur sich selber einen Vorwurf machen. Und das hat zwei Effekte. Erstens, wenn der Mindset stimmt, und ich glaube, der stimmt bei Norris, dann wird er jetzt noch weiter an sich arbeiten und immer besser werden. Genauso Piastri. Und McLaren ist aus dem Schneider, weil die Fahrer ihnen auch nicht vorwerfen kann, dass der eine oder der andere bevorzugt wird. Und ich glaube, langfristig wird sich das auszahlen, weil so ist die einzige Möglichkeit, dass du beide über Jahre halten kannst. Wenn das anders gemacht wird, dann wird einer den Ricciardo machen. Und wenn es der Norris ist, der schon seit Kindesbeinen, sage ich mal, bei McLaren ist, der lebt es ja. Das ist schon gar nicht so ungeschickt. Ja. Aber für diese Saison halt,
ja, wird schwierig, aber Zach Brown hat auch gesagt, er ist stolz drauf, er hat zwei Nummer-1-Fahrer. Mag sein, dass das einfach so eine Floskel war, die er daher gesagt hat. Mag sein, dass er ganz bewusst da so ein zweites Senna-Prost-Konstrukt irgendwie kreieren will. Kann aber genauso gut sein, dass ein Oscar Piastri zum Beispiel, wie gesagt, er hat Mark Webber als Manager, dass ein Oscar Piastri im Vertrag durchaus drinstehen hat, dass er mindestens gleichberechtigten Status mit seinen Teamkollegen zu jedem Zeitpunkt haben muss. Wissen wir natürlich nicht, ist natürlich Spekulation, kann aber sehr gut sein. Ich glaube, ohne einen triftigen Grund würde ein Zach Brown das öffentlich nicht sagen, dass er zwei Nummer-1-Piloten hat. Es ist natürlich ein Luxusproblem und bisher lächelt er das halt weg. Aber ich denke, das hat schon durchaus explosives Potenzial. Aber, mein Lieber,
wir springen mal zum anderen Team.
Wir sind richtig tief drin.
Ja.
Genau. Lass uns doch noch ein paar andere Highlights mal beleuchten. Williams, das war in doppelter Hinsicht ein Highlight. Und apropos Highlights, wir werden in den Fahrernoten natürlich noch sehr genau auf alle Themen eingehen, die wirklich sich ganz konkret um die Leistung der Piloten in Monza drehen. Bei Williams gab es aber guten Grund dazu. Da werden wir, wie gesagt, in den Fahrernoten genauer sprechen drüber. Ganz kurz sei aber erwähnt, Alex Albon hat das Upgrade, das am Williams ist, jetzt bestätigt. Also die Form, die wir in Zandvoort ja angedeutet hat im Training. Er musste ja dann von ganz hinten wieder starten, dummerweise wegen diesem, Regelbruch. Aber jetzt konnte er sich wirklich sehr solide qualifizieren, gutes Rennen fahren. Und vor allem Franco Colapinto, sein nagelneuer Teamkollege, spontan aus der Formel 2 aufgestiegen ins Formel 1 Cockpit und direkt mal Platz 12 im Rennen geholt. Gar nicht so weit weg vom Teamleader. Richtig, richtig reife Leistung. Nur einen witzigen Fehler hat er drin gehabt im Quali, sonst, was sagst du?
Ich fand es sehr beeindruckend. Vom Feinsten. Und für die es nicht wissen, ja, was ich sehr beeindruckend fand, ist, beide Fahrer haben in Runde 53 ihre jeweils schnellste Runde gefahren und Colapinto war schneller als Albon. Der hatte nämlich eine 1:23.728 und der Albon eine 1:23.918. Da muss man natürlich vorsichtig sein, die waren auch natürlich zu unterschiedlichen Zeiten in der Box und so weiter. Das kann man jetzt natürlich nicht alles gegeneinander aufrechnen. Aber was man definitiv sagen kann, ein Logan Sargeant, so sympathisch er ist, der hat sowas, glaube ich, nicht so oft geschafft. Das ist schon sehr beeindruckend. Gleich im ersten Rennen auch. Und man muss auch sagen, es war jetzt kein Katastrophenrennen von Albon. Der hat ein Top-Rennen gefahren. Der ist in die Punkte gekommen, ist ein Neunter geworden. Und dann nicht schlecht auszuschauen gegen den Albon, der von vielen als einer der, bestimmt Top-10-Fahrer auf jeden Fall in der Formel 1 gesehen wird. Alle Achtung.
Ja, ich würde gerne noch ergänzen, Franco Colapinto saß bis dahin, bis zu diesem Rennen in Monza, 8 Runden am Stück im Formel-1-Auto in Silverstone bei einem Freitagstraining. Das war die längste Strecke, die er am Stück zurückgelegt hat in dem Formel-1-Auto, das
Wahnsinn.
Ja wirklich komplett andere Fliehkräfte dann am Start hat als in Formel 2. Auch wenn die nah dran sind natürlich, aber das ist nicht das Gleiche. Der arme Junge war auch wirklich fertig nach dem Rennen. Der hat auch gemeint, boah, ihm tut alles weh, aber er war ganz happy, wie er es gemacht hat. Und ich gucke gerade hier nochmal, weil ich mir einbilde, dass Colapinto sogar, ja, er hat eine Runde früher sogar gestoppt als Alex Albon. Runde 16 für Colapinto, Runde 17 für Alex Albon. Also er hatte noch den älteren Reifen sogar drauf. Er hat seinen Reifen, mit anderen Worten, eine Runde länger gemanagt in dem Rennen. Beide haben einen Einstopp geschafft und Wir wissen, wie schwer Reifenmanagement ist. Das ist ein Thema, da kämpft zum Beispiel Oscar Piastri nach wie vor danach damit und hat da immer noch ein leichtes Defizit gegenüber Lando Norris. Und der Franco Colapinto hockt sich da rein. Ja, Einstopprennen in Monza, alles klar, there you go.
Und ich kann mich auch an ein tolles Überholmanöver von ihm erinnern. Und da kommt es ja auch, du hast gerade gesagt, aufs Timing an und auch, wie man bremst, wie man das Auto einschätzt. Und das hat er gemacht, als ob der dann schon mindestens eine Saison irgendwie in der Formel 1 fahren würde. Und wie gesagt, da gibt es ein paar andere Kameraden, die fahren da auch schon durchaus mehr in der Formel 1 und die schaffen die Überholmanöver nicht. Und da versuche ich jetzt mal schön geschickt zu Kevin Magnussen überzuleiten. Der hat sich nämlich dann schon das eine oder andere Mal verschätzt. Und der Typ ist ja jetzt eigentlich so im Spätherbst, im ganz, ganz späten Spätherbst, Frühwinter seiner Karriere. Also es wird ziemlich sicher darauf hinauslaufen, dass der nächste Saison nicht mehr in der Formel 1 mitfahren wird. Und der hat, inzwischen überhaupt keine Lust mehr, irgendwie zurückzustecken und fährt so ein bisschen Autoscooter manchmal. Und das ist jetzt dann aber auch irgendwann mal der Vier genug gewesen. Denn beim nächsten Rennen ist er dann nicht dabei.
Ja, legendär sozusagen. Ja, das erste Mal, dass dieses Punktesystem, was die Strafpunkte angeht, wirklich Anwendung findet oder Konsequenzen hat, sagen wir es mal so. Eigentlich dieses Vergehen in Monza, was dem Magnussen da passiert ist, war eigentlich eine Lappalie. Ja. Also es war wirklich kein großer Stunt oder so. Er hat sich ein bisschen verschätzt, verbremst, ist dem Pierre Gasly in die Seite reingefahren. Das sind so Sachen, die passieren mal. Aber die werden nun mal bestraft und geahndet und ausgerechnet so ein kleiner Fail, sage ich jetzt mal, führt dann dazu, dass er die letzten zwei Punkte in seiner Strafkartei da aufgebrummt bekommt und ja, die drücken ihn dann an die Schwelle. Die Schwelle lautet, du darfst beim nächsten Mal einfach zuschauen, weil du zu viele Strafpunkte auf dem Konto hast. Das ist bitter. Ich fand trotzdem, dass K-Mac eigentlich ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren hat. Aber wie gesagt, da würde ich gerne in den Fahrernoten dann ein bisschen mehr drauf eingehen. Pleiten, Pech und Pannen gab es aber für andere Piloten. Also tatsächlich ist mir Lando Norris da aufgefallen. Der hatte zwei, drei Böcke drin. Ich glaube, der war dann auch nach der Startrunde einigermaßen entnervt. War kein rundes Wochenende von Norris. Trotzdem natürlich Rang 3, gute Leistung. George Russell hatte auch einige Böcke drin. Überraschenderweise Nico Hülkenberg auch, das war auch sehr ungewohnt. Auch er hatte ja wirklich ähnliches Beispiel wie eben Kevin Magnussen gegen Pierre Gasly. Und er hat, Nico Hülkenberg hat Yuki Tsunoda abgeschossen und zwar richtig böse erwischt. Der arme Tsunoda ist dann ausgeschieden in Runde 7 deswegen. Da hat Hülkenberg, glaube ich, auch ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen gehabt. Seine Startrunde lief nicht gut. Und
mit dem Teamkollegen von Tsunoda, da hat er vielleicht irgendwie gedacht, jetzt gebe ich es dem Ricardo zurück, nicht gemerkt, dass der Tsunoda war.
Es ist blöd gelaufen. Auch Daniel Ricciardo hatte kein gutes Rennen zumindest. Hat eine Strafe aufgebrummt bekommen. Da hat dann ein Mechaniker Mist gebaut, deswegen wurde er gleich nochmal bestraft. Also Pleiten, Pech und Pannen gab es doch durchaus. Das, wie gesagt, bequatschen wir in ausführlicherer Form in den Fahrernoten. Ein Pannendebüt hatte leider auch Andrea Kimi Antonelli. Und das war natürlich, durchaus kontrovers und spektakulär, sage ich mal. Er wurde ja verkündet, dass zunächst mal natürlich, das ist nicht die Panne. Herzlichen Glückwunsch dazu. Er wird jetzt definitiv nächstes Jahr mindestens und wahrscheinlich darüber hinaus auch im Mercedes sitzen. Kimi Antonelli wird neben George Russell Mercedes-Werkspilot in der Formel 1. Sehr, sehr gut. Und vorher war ja schon bekannt, dass er das erste freie Training fahren wird. Wir dachten übrigens, dass er im Auto von Lewis Hamilton sitzt die ganze Zeit. Wir haben das vorher auch so kommuniziert. Es war nicht so. Lewis Hamilton ist das erste Training gefahren und George Russell musste zuschauen. Ausgerechnet das Auto von George Russell hat der gute Kimi Antonelli dann nach, rund 10 Minuten in die Bande gesetzt. Das war ein unangenehmer Unfall, aber bis dahin war er sehr, sehr schnell unterwegs. Wie schätzt du die Lage da ein?
Ja, ich sage mal so, das darf man nicht zu hoch setzen, das ist natürlich unglücklich jetzt gewesen, da war da zu viel gewollt, plus dass die Strecke ja auch schwierig war, also da waren auch ganz andere, die Probleme hatten. Sainz ist in dem Training geschlittert, Hamilton ist in dem Training geschlittert von
Verstappen auch.
Selbst von Verstappen haben wir sowas gesehen. Also wenn so Kaliber wie Sainz, Hamilton und Verstappen Probleme haben, dann kann man ihnen das nicht wirklich vorwerfen. Das Safety Car ist da auch rausgeflogen in der Strecke. Da heißt es jetzt, ich weiß nicht, ob die Investigation schon rum ist. Da hieß es ja dann, dass es vielleicht ein Bremsdefekt war. Das Auto ist dann, also Safety Car ist dann nach Großbritannien verfrachtet worden, wo Aston Martin das Ding jetzt dann mal unter die Lupe nimmt und Naja, ob die dann wirklich dann rausrücken, ob ihr eigenes Auto dort einen Bremsdefekt hatte, ich wage es zu bezweifeln.
Unwahrscheinlich.
Ja, aber was ich damit eigentlich sagen will, also kann passieren in so einer Situation, hatten auch andere Probleme und ich sag mal so, der ist bestimmt abgezockt genug, der hat Leute wie eben unter anderem Toto Wolff um sich, Hamilton ist ja auch noch im Team, die werden ihn schon wieder aufbauen. George Russell hat einen Post auf Instagram rausgehauen, wo er fast schon wie so eine Vaterfigur neben ihm stand, so richtig stolz. Und
also der große Bruder.
Der große Bruder, jetzt darf er mal der große Bruder sein, jetzt war er mal der kleine Bruder von Hamilton so ungefähr und jetzt ist er der Leader sozusagen. Also ich glaube, Russell, der freut sich richtig auf nächste Saison, wenn er dann mal wirklich diesen Status einfach mal inne hat. Also spannend und ich denke, Antonelli, der wird sich machen, der kann auch befreit, denke ich mal, dem George Russell dann auffahren. Also schwamm drüber, ich denke, das ist alles okay.
Er darf auch, glaube ich, in Mexiko noch ein freies Training fahren in der Formel 1 und ich denke, da wird schon besser laufen. Ja. Man darf ja nicht vergessen, er ist gerade 18 geworden, also ganz junger Hüpfer. Beim Heimrennen wurde er dann bestätigt als offizieller Mercedes-Pilot, also ein Riesenmoment für ihn natürlich. Auch wenn es später offiziell wurde, aber er wusste es natürlich zu dem Zeitpunkt, als er im Auto saß, schon vor heimischer Kulisse, ja, in Monza, im heiligen Tempel Italiens natürlich als italienische Hoffnung für die Zukunft. Da lastete natürlich immenser Druck auf ihm und ja, letztendlich war es wirklich ein winziger Fehler mit ein bisschen größeren Konsequenzen. Kann an der Stelle aber passieren, du hast es schon erwähnt, es ist ganz anderen Piloten auch passiert. Der Asphaltbelag in Monza ist ja ganz neu und offensichtlich war er noch sehr, sehr tückisch. Wir hängen das nicht zu hoch. Natürlich ist Kimi Antonelli weiterhin das große Talent, das er vor dem kleinen Unfall jetzt auch war. Ich bin sehr gespannt darauf, wie er sich schlagen wird. Ich denke, du auch. So geil die Saison jetzt gerade auch ist, ich freue mich ungemein schon aufs nächste Jahr auch.
Ja, und damit würde ich sagen, lass uns mal eigentlich schon fast zum Ende kommen. Ich finde es ganz lustig, dass ich das Podium falsch rum getippt habe. Das ist eins, was ich noch sagen wollte.
Ich habe es beinahe richtig getippt. Ich hatte ja den Leclerc-Sieg und dann hatte ich Norris vor Piastri.
Ja. Also wir waren beide, wir hatten es einfach nur falsch in der Reihenfolge.
Ja.
Das muss aber auch erstmal schaffen, wenn wir die gleichen Fahrer haben und dann trotzdem es nicht richtig tippen, obwohl wir beide unterschiedliche Reihenfolgen haben. Naja.
Tja.
Eine Sache vielleicht noch, und zwar die knappste Top 6 in der Formel 1-Geschichte in der Qualifikation, das muss man auch erstmal schaffen. Das,
Red Bull war nicht Teil davon.
Red Bull war
nicht Teil
davon.
Das ist das Bemerkenswerte.
Wahnsinnssaison. Und wir können ja auch mal ganz kurz das noch sagen. Also die Polezeit von Norris war eine 1:19.327, Platz 6 war Lewis Hamilton mit 1:19.513. Also da gab es...
Irre.
Zeiten, da da war der Platz, der Umstand, der Abstand von Platz 1 zu 2, selbst als es
anderthalb
knapp
Sekunden
war.
Oder so.
Ja, also irre. Lässt viel hoffen, auch für nächste Saison. Und ich weiß nicht, Dave, was gibt es sonst noch zu sagen, außer...
Naja, wie gesagt, die Ergänzung würde ich schon noch machen. Der Verstappen war dann eine halbe Sekunde hinter Hamilton. Also halbe Sekunde hinter Platz 6, das ist schon eine richtige Klatsche tatsächlich. Paris war knapp hinter Verstappen, aber beide Red Bull waren wirklich deutlich, deutlich schwächer als Ferrari, McLaren und Mercedes in Monza.
Es wird definitiv jetzt auch spannend zu sehen, ob das jetzt eine One-Off-Geschichte war oder ob sich das jetzt wiederholt. Das nächste Rennen ist in Baku und dann kommt Singapur. Singapur war die letzten Jahre nicht so wirklich das Verstappen- und Red Bull-Thema.
Überhaupt nicht, ja.
Ja, also das könnte jetzt auch nochmal die Chance eben für McLaren werden. Das heißt also, ist es nicht gerade jetzt so spannend? Das wird die nächste Rennen spannend, es wird die nächste Saison spannend. Also ich glaube, ganz am Schluss könnte es echt nochmal richtig knapp werden.
Eine Sache, wo du gerade von knapp redest, die haben wir jetzt unterschlagen, die haben wir im Skript stehen. Auch Ferrari ist jetzt voll im Dreikampf um den Konstrukteurstitel. Ja. Man muss sich das mal angucken. Red Bull liegt vorne mit 446 Punkten aktuell. McLaren liegt, 8 Punkte dahinter nur noch, 438. Und Ferrari steht gerade bei 407, also das ist auch noch nicht so weit weg. Da ist alles drin und ich glaube, sollte es noch mehr Rennen geben, wo Red Bull plötzlich nur noch vierte Kraft ist, wie jetzt in Monza, dann sind beide WM-Titel noch weit, weit offen und das hat tatsächlich Max Verstappen selbst auch so gesagt. Also er glaubt gerade nicht mehr an beide Titel. An beide Titel hat er explizit selbst gesagt.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde mich hier und jetzt festlegen, dass die Konstrukteurs-WM 100% nicht an Red Bull geht.
Da gehe ich mit.
Das ist, glaube ich, irgendwie auch, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Perez ist einfach nicht gut genug. Verstappen hat momentan das Auto nicht, um das zu gewährleisten, vor allem nicht alleine. Und die Konkurrenz hat ja jeweils eine starke Fahrerpaarung. Sainz, Leclerc, die performen eigentlich immer, fahren ständig in die Punkte. Und Piastri, Norris, die fahren eigentlich ständig aufs Podium. Also da gibt es eigentlich nicht mehr viel Hoffnung.
12 Podien in Folge übrigens, ne? 12 zum 12. Mal McLaren auf dem Podium dieses Jahr hintereinander. Mindestens einer.
Also ihr Lieben, sag mal, also, wie ihr den Grand Prix fandet, auf was ihr euch freut, was ihr vor allem euch erhofft, vielleicht für Aserbaidschan in Baku. Wer soll da gewinnen? Erwartet ihr, dass Red Bull nochmal die Kurve kriegt oder versumpfen die jetzt sozusagen als vierte Kraft? Lasst uns in den Kommentaren wissen.
Genau, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr denn denkt. Was hat Charles Leclerc, was Lando Norris nicht hat?
Oh ja.
Vielleicht wisst ihr da bessere Antworten auf die Frage als wir. Wir sprechen da jetzt nur von der, Kaltschnäuzigkeit, nenne ich es jetzt mal. Vielleicht hat Charles Leclerc noch mehr, was Lando Norris nicht hat. Sagt es uns gerne. Und dann sehen wir uns in den Fahrernoten. Dann schauen wir mal, was wir noch für euch haben. Wir haben immer was im Petto. Macht es gut. Bis dahin, Freunde. Ciao.